So, ich gebe jetzt keine Erklärung mehr, wir fangen einfach an. Die Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, von jemand, der Softwareentwickler ist oder die letzten 7 Jahre war, ist, er möchte näher wissen, wie das funktioniert.
Ja, wie wird das praktisch?
Wie das praktisch wird. Also es beginnt natürlich mit einer geistlichen Erkenntnis. Und diese geistliche Erkenntnis, gestern sagte jemand, der auch jetzt gerade hier sitzt, mit dabei ist, eine weibliche Person, sie hätte doch jahrelang das nicht so scharf gesehen. Und das sei ihr gestern klar geworden. Das bedeutet, es geht um etwas, um ein inneres Wahrnehmen, um ein inneres Erkennen, das stimmt. Das ist nicht nur so eine Theorie. Dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, das ist für dich, nehme ich an, absolute Wahrheit. Das musst du nicht noch analysieren, nicht noch näher begründet haben. Davon gehst du aus. Dass Jesus in dir lebt, was würdest du dazu sagen? Ist das für dich auch außerhalb der Frage oder ist das ein bisschen schwieriger schon? Das hört sich wie eine Prüfung an. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir geistliche Wahrheiten oft nacheinander erkennen, mit den Augen des Herzens erkennen. Das ist wichtig. Wir spüren, das gilt, das stimmt. Zum Beispiel, darauf bin ich nicht eingegangen, weil es bei Johannes nicht thematisiert wird, mein alter Mensch ist am Kreuz mitgestorben. Johannes sagt das nie, aber Paulus sagt das deutlich. So, irgendwann kommt der Tag, wo du erkennst, das stimmt, ich bin von diesem Tyrannen frei. Das kann man aber lange hören und kann es für eine reine Theorie halten und sagen, das mag ja ganz schön und gut sein, aber ich weiß doch, dass er in mir lebt, der alte Mensch. Und irgendwann erkennst du, und so wäre es im Sinne dieses, was wir hier diese Tage besprechen, wichtig, dass du wirklich glaubst, bevor du etwas machst, bevor du Schritte tust, bevor du Action machst, dass du diese geistlichen Wahrheiten für dich erkennst und ja dazu sagen kannst, ich bin herausgelöst aus dem alten System, aus der alten Lieblosigkeit, aus der alten Ich-Bezogenheit, die wir alle in und an uns tragen von Haus aus. Ich bin nicht mehr an mich selber gebunden, an meine engen Grenzen. Jesu Liebe ist in mir, weil er in mir lebt. Dass du das wirklich tiefer und tiefer weißt und auch glaubst, bevor du es fühlst als warmen Liebestrom oder so etwas, das finde ich wichtig. Und dann gibt es, sorg Gott dafür, dass die richtigen Menschen in dein Leben kommen, die es dir schwer machen, sie zu lieben. Hast du Kinder? Ach ja, wir haben ja, du hast ja gebetet für das eine Thema. Also das könnte sein, dass dir dass als Vater ein Kind eine Zeit lang sehr, sehr viel Mühe macht, es wirklich zu lieben. Oder es gibt Seiten, wenn du verheiratet bist, an deinem Partner oder Partnerin, wo du sagst, da kann ich so schwer wirklich Liebe üben. Oder der Kollege ist so schwierig. Dann ist das Aufgabenfeld, dafür sorgt Gott, dass das Aufgabenfeld kommt von ihm. Und dann versuchst du die Person zu lieben, geduldig zu sein, freundlich zu sein, höflich zu sein und merkst, du immer wieder ärgerst du dich oder du bist ungeduldig oder du könntest die Person auf den Blocksberg schießen und dann merkst du, du bist an deine Grenzen gekommen. Das finde ich eine wichtige Vorerfahrung, dass wir an diese Grenze kommen, wo wir merken, meine Liebesfähigkeit reicht nicht. Ich bin erschöpft, ich bin kaputt, ich ärgere mich, ich wünsche, der andere wäre weit weg oder ich wäre von ihm weg. Und dann kannst du zu Jesus gehen und sagen, Jesus, mit deiner Liebe bist du in mir. Du hast keine Mühe, ihn zu lieben. Du hast auch den Schächer am Kreuz geliebt, du hast die Soldaten geliebt, du hast Pilatus geliebt, du hast deine Feinde geliebt. Ich bitte dich, dass du durch mich hindurch liebst, dass du mir deine Liebe schenkst, dass du ihn diese Aufgabe übernehmen lässt. Und die Erfahrung machst, dass er dir plötzlich eine Liebe schenkt, die nicht aus dir ist. Das kann aber sein, dass du dabei erstmal auf die Nase fällst und zweites Mal auf die Nase fällst und dass dies nicht sofort greift. Dass du denkst, ja, das ist ja reine Theorie, das klappt ja gar nicht. Und das ist wichtig, dass du immer wieder anfängst, nicht mit dem ich muss lieben, sondern du bist in mir, Jesus, mit deiner Fülle, deiner Liebe, übernimm du diese Aufgabe, die mir zu schwer ist. Du kannst vergeben, vergib du jetzt. Ich bin voller Schwierigkeit, ihn zu vergeben. Aber nochmal, es beginnt nicht mit einer Aktion, es beginnt mit einer Tatsache. Die Tatsache, dass dir die Liebe gegeben ist. Er nickt, das heißt, er hat es übernommen. Bitte, weitere Beiträge? Ja? Oh, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil sie so oft vorkommt und eine ganz schwierige Frage. Ich will jetzt mal versuchen, in 2, 3 Gedankengängen zu beantworten. Ja, es gibt Menschen, Mütter, Familienmütter oder auch andere Personen, die über Jahre sich verausgaben für ihre Mitmenschen und dabei sehr elementare eigene Bedürfnisse zurückstellen und sich auch nicht trauen zu sagen, wir kennen uns ein bisschen näher, deswegen kann ich jetzt auch so antworten. Sie haben nicht gelernt, sich selber abzugrenzen, zu sagen, bitte übernimm du das und einmal zu sagen, ich bin jetzt zu müde, ich kann das nicht mehr. Ist jetzt eine ganz andere Thematik, aber ich kenne sie, glaube ich, gut genug, eine psychologische Thematik, die man nicht ausklammern darf. Das ist nicht das Problem des Egoismus, das ist das Problem der Selbstüberforderung. Menschen haben nicht gelernt, zu ihren Bedürfnissen zu stehen, dass sie einfach jetzt mal nicht mehr können und sagen, frag mich morgen, heute kann ich nicht mehr, und auch mal Nein zu sagen. Und dann kommen sie in eine Therapie und ihre Therapeutin und ihr Therapeut wird ihnen das nach kurzer Zeit sagen, du hast ein Recht, du selber zu sein, auch zu sagen, ich brauche ein bisschen Zeit für mein Hobby, ich brauche das, ich kann nicht rund um die Uhr funktionieren. Das Problem ist, wenn dieses eine säkulare Therapie ist, also wenn es keine Christen sind, kann ein ganz neues Selbstbewusstsein aufgebaut werden, das völlig neu und nun in extremer Weise neu um das Ich kreist. Lerne deine Bedürfnisse zu leben, verwirkliche dich selbst, lass dich nicht mehr ausnützen und es entsteht eine neue Kultur und ein neuer Kult des Ich. Ich sage nicht, dass das sein muss, aber es kann leicht passieren. Dann geht es nicht um ein Korrektiv, dann geht es um eine neue Philosophie, die Philosophie der Selbstverwirklichung. Und da beginnt dann der Unterschied zu dem, was Jesus sagt. Wir sind berufen zu lieben und wir finden unsere tiefste Erfüllung im Lieben und nicht in der Selbstverwirklichung. Was ich mir wünsche ist, wenn es eine christliche Therapie ist, dann wird der christliche Therapeut genauso sagen, du hast ein Recht auf deine Bedürfnisse, entdecke dich selbst, du sollst nicht deine Wünsche unterdrücken, aber er wird das in eine Balance bringen zu der Liebeswirklichkeit. Wenn es ein säkularer Therapeut ist, kann es passieren, dass solche Menschen aus der Therapie herauskommen als neugeborene Egoisten. Sie sagen, ich weiß endlich, was ich tun soll, ich will jetzt mich selber verwirklichen. Und das ist eine ganz schwierige Grenze. Ich habe also neulich bei jemand diese Grenze stark entdeckt, übrigens nicht alles nur bei dir, um das gleich vorweg zu sagen, damit da keine Missverständnisse sind, wie plötzlich nach der Therapie eine solche Ich-Kultur entstand. Das war wirklich nicht schön. Und das muss in eine Balance kommen. Wir sind berufen, uns zu verschenken. Und das ist die tiefste Befriedigung, die ein Mensch erleben kann, nicht sich zu verwirklichen. Aber es muss ein Raum sein für die, ich nenne es mal, die geschöpflichen Grundbedürfnisse. Und das zu unterscheiden, ist nicht ganz einfach, auch für den Seelsorger nicht ganz einfach. Es kann sein, dass ein Christ, der sich jahrelang für Familie und Gemeinde verzehrt und manchmal auch verschlissen hat, dann eine Zeit lang wirklich mal zurücktreten muss und sagt, du hast jetzt mal ein Recht, sei auch mal lieb zu dir selbst. Aber ihr versteht, das ist so eine dünne Grenze, wo es dann zu einer neuen Kultur des alten Ichs wird. Da muss man sehr hinsehen. Also nochmal, wird ein Lernprozess nachgeholt, der in jungen Jahren nicht gelernt wurde, nämlich du darfst du selber sein, dann ist es gut. Wird eine neue Philosophie etabliert, lebe für dich selbst und deine Bestimmung, deine Wünsche, egal ob die anderen dabei draufgehen, dann ist es nicht gut. War das ein bisschen? Gut, ja? Das ist übrigens ein Beitrag zum Thema Differenzierung. Man muss manche Dinge, die so einfach klingen, dann doch nochmal differenzieren, wenn es um das Leben geht. Sonst wird man dem Leben nicht gerecht. Ja. 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 Ja, völlig. Es gibt Leute, die saugen einen aus. Und die machen einem vor, wenn man dann sagt nein, dann sagen sie, du bist aber doch ein Christ. Und da muss man sagen, ja, aber ich bin nicht dein Fußabtreter. Ja. Also, dieses sich abgrenzen ist in jedem Falle nötig. Jesus hat sich nicht überall hinschleifen lassen. Jesus hat auch nicht gesagt, die Bedürfnisse der Menschen sind so groß und ich kann sie stillen, darum höre ich auf zu schlafen. Er konnte die Leute verlassen und hat sich dann zurückgezogen. Man kann sagen, er hat es getan, um zu beten, und das war auch der Hauptgrund, aber man kann es auch verstehen als ein Akt der, ja, wir leben im Geben und Empfangen, wir leben in einem Rhythmus. Und wir sind nicht dazu da, jedermanns Bedürfnisse oder angebliche Bedürfnisse zu befriedigen, sondern Liebe zu üben. Ich stimme dir völlig zu. Aber manche Menschen haben das im kleinen Finger, weil sie das früh gelernt haben, das ist ganz selbstverständlich. Manche müssen es als Christen nachholen. Gibt es weitere Beiträge zu diesem wunderbaren Thema? Ja. Ich habe einen Vers. Ich dachte, ich habe fast zu allen Versen etwas gesagt. Zu dem Vers, du hast recht, habe ich wirklich nichts gesagt, der in dem Abschnitt ist. Der Totschläger, Vers 15 des Abschnittes sagt, wer seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger, und ihr wisst, dass ein Totschläger das Leben nicht bleibend in sich trägt. Das ist ein Ermahnersatz, der die Unvereinbarkeit von der Gesinnung der Welt und der Gesinnung des neuen Lebens grell beleuchtet. Die Unvereinbarkeit. Ihr könnt nicht in der Gemeinde leben und diese alte Gesinnung rüberschleppen. Dann habt ihr die Liebe Gottes nicht in euch. Dann habt ihr sozusagen die Todeswelt, die alte, diese Lebenswirklichkeit der Welt rübergeschleppt in die Gemeinde. Die Sprache ist ja sehr krass. Ich habe versäumt, hatte ich mir hin notiert in meinem Dienst, habe ich versäumt zu sagen, dass das ja eine Anspielung an Jesus ist, der ja auch sagt, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der hat schon ihn umgebracht, der hat ihn schon getötet. Also der Maßstab ist sehr, sehr subtil. Mord beginnt nicht erst, wenn ich die Keule nehme und dem anderen auf den Kopf schlage, sondern Mord beginnt schon mit der hässlichen, gemeinen, niederträchtigen Bemerkung. Ja, so würde ich es nicht deuten. Ich würde sagen, dieser Vers soll die Unvereinbarkeit eines hasserfüllten Lebens, eines lieblosen Lebens mit dem Christsein deutlich machen. Also es gibt ja zwei Gegenteile von Liebe. Gleichgültigkeit ist ein Gegenteil von Liebe und Hass. Und in der Lebenswirklichkeit ist Gleichgültigkeit häufiger als Hass. Der Mensch ist mir einfach egal, ich lasse ihn links liegen. Hass ist eine aggressive Form von, also Liebe bedeutet positive Zuwendung zum anderen, Hass bedeutet zerstörerische Zuwendung zum anderen, ihm wehtun, ihm Schaden zufügen, ihm verletzen mit Worten oder mit Blicken oder mit Gesten. Und die höchste Form des Hasses ist, ich bringe dich um, und das dann auch zu tun. Also Hass ist das aktive Böse, Gleichgültigkeit ist das passive Böse. Ja, ja, ja. Aber Johannes, ich hatte das ja versucht zu sagen, hat diese dualistische Gespräch, wir würden sagen, die Gleichgültigkeit hat in der Gemeinde keinen Platz. So würde ich es jedenfalls ausdrücken, weil ich nicht so sehe, dass überall Leute sind, die sich hassen. Aber diese dualistische Ausdrucksweise, da gibt es eben Liebe und das Gegenteil ist richtig der Hass. Man muss es also praktisch in Alltagsdeutsch übersetzen, würde ich sagen. Ja. Vielleicht darf ich das aufnehmen und ein ganz bisschen verallgemeinern, ein ganz bisschen ausweiten. Du sagst, wenn man christlich erzogen ist, also in einer lebendigen Gemeinde, dann weiß man schon, was sich gehört, und man soll lieben, man soll das und jenes tun. Das gilt ja auch für andere Bereiche. Man soll missionieren. Jeder Baptist ein Evangelist. Man soll beten. Man soll seinen Zehnten oder irgendwas Ähnliches geben. Und es entsteht so eine Kultur des christlichen Anspruchs. Das soll man. Und da kann ganz viel hohl darunter sein. Weil wie Liebe spielen? Weil nicht am Anfang das Evangelium stand, sondern am Anfang die Forderung. Ganze christliche Gemeinden leben von einem Überbau von Forderungen und die Leute haben nicht gelernt, aus der Gnade zu leben. Die Gnade ist leider eine nicht so ganz bekannte Größe unter Christen. Das Wort ja, aber nicht der Inhalt. Ihr Lieben, wir haben morgen zwar keine Bibelarbeit, aber dafür einen Gottesdienst mit Predigt und Montag haben wir wieder eine Bibelarbeit. Bis dann wieder zur nächsten Bibelarbeit.